Deutschlandfunk. Das Wochenendjournal.
Halt das Groß Oberwestfalen!
Man lernt hier verzichten zu können. Ja, man lernt hier auch über seine Grenzen hinauszugehen.
Der erste Tag, die erste Nacht, das war wirklich, war schon schlimm, muss ich sagen. Also ich habe mich echt oft übergeben müssen.
Also nach wie vor gilt ja immer noch die Regel, eine Hand für sich, eine Hand fürs Schiff. Das sollte man nie vergessen.
Wie schnell ein guter Ruf ruiniert sein kann, das haben sie auf der Gorch Fock bitter erfahren müssen. Über Jahrzehnte wurde das Aushängeschild der Marine auch als Botschafterin Deutschlands in der Welt gefeiert. Dann stürzt im November 2010 eine junge Offiziersanwärterin aus der Takelage und stirbt. Die Verantwortlichen stoppen die Ausbildung, suspendieren den Kommandant, legen das Segelschulschiff an die Kette. Es folgen bohrende Fragen nach der Sicherheit an Bord, Berichte über Schikanen, übermäßigen Drill, rüde Umgangsformen. Die meisten Vorwürfe erweisen sich als haltlos, wohl aber folgt die Marine den Empfehlungen einer Kommission, überarbeitet die Schulung von Offizieren und Besatzung, verbessert die Sicherheitstechnik an Bord. Nach 2 Jahren Zwangspause und unter neuem Kommando war das Schulschiff jetzt zum ersten Mal wieder unterwegs. Alle Mann an die Brassen, die Kadettenausbildung auf der Gorch Fock. Im Wochenendjournal gehen wir heute mit an Bord. Wir steigen hinab in beengte Unterkünfte, schauen in die Kombüse. Wir berichten von der harten Arbeit an den Segeln, von Seekrankheit, der Vorfreude auf ein richtiges Bett und darüber, was es bedeutet, Verantwortung für junge Kadetten zu tragen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Jasper Barenberg.
Advertised in Boston, New York, and Buffalo, 500 brave Americans are waiting for to go singing.
No events in the morning, no events I owe. We're away, a running gear, and no events I owe.
They tell you of the clipper ships are running in and out, and say you'll take 500 sperm before you're 6 months out singing.
No events in the morning, no events I owe.
It's now we're out to sea, my boys, the wind comes on to blow. One half the watch is sick on deck, the other half below singing.
No events in the morning, no events I owe. Clear away, you're running here, and no events I owe.
The skipper's on the quarter.
Seine Bootsmannsmatenpfeife in der Hand macht ein Unteroffizier die Runde unter Deck. Hier, in den Schlafräumen im vorderen Teil des Schiffes, sind die Mannschaften untergebracht, wenn zusätzlich rund 100 Offiziersanwärter zum Lehrgang an Bord sind, in 2 oder 3 Lagen übereinander. Punkt 6.20 Uhr müssen dann alle aus den Federn.
Reise, Reise, aufstehen! Und wenn er raus aus der Hängematte, zieht euch Sportzeug an, ist kalt draußen. Hängematte packen und ab nach oben.
Abends spannen sie ihre Hängematten auf, morgens schnüren sie sie wieder zusammen und mit mannshohen Rollen aus rotem Segeltuch danach einem Vorgesetzten zur Kontrolle zu präsentieren. Draußen auf dem Mitteldeck bei Wind und Wetter. Daran musste sich Mike Glöckle erst gewöhnen, als er vor 7 Wochen von der Offiziersschule der Marine in Flensburg kam, den Seesack über der Schulter. Wie daran, dass es in jedem Winkel an Bord rund um die Uhr brummt, selbst unter Segeln durch den Schiffsmotor, die Klimaanlagen oder die Diesel, mit denen hier Strom erzeugt wird. Gestaunt aber hat der Obergefreite vor allem, als er seinen Spind zugewiesen bekam. Darin nicht mehr Platz in als einer Minibar, 3 Fächer. Einen zweiten Spind hat er sich mit einem Kameraden geteilt. Das muss reichen für Ausgehuniform und Bordanzug, Regenzeug, Arbeitskleidung, den Klettergurt für die Arbeit in der Takelage, Seestiefel, Bordschuhe, Sportzeug, private Dinge.
Als wir das erste Mal unser Platzangebot gesehen haben hier, als wir hier ankamen, wir haben doch uns gefragt, gegenseitig uns angeguckt, wie sollen wir das da alles reinbekommen. Ja, und dann hat man ein bisschen rumgetüftelt und hat es dann doch letztlich geschafft und doch noch Ecken gefunden, wo man dann noch die Taschen oder so, die man natürlich auch mit hat, dann unterbringen kann. Ja, und dann ging das eigentlich schon los, dass man eben auch nach dem anderen schauen musste, dass jeder seinen Platz bekommt im Spind. Ja, und so ging das natürlich dann auch hier in den Schlafräumen weiter. Und so muss dann jeder seinen Platz finden. Aber es war nicht einfach zu Beginn. Auch gerade, da wir das aus der Marineschule haben, wir mehr Platz. Ja, und dann auf diesem Schiff dann doch auf sehr engem Raum. Das war nicht einfach.
In dem Raum, in dem wir stehen, in dem Deck, da schlafen bis zu 30 Kadetten nachts. in Hängematten, übereinander zum Teil. Wie lange haben Sie gebraucht, um sich an dieses Leben in dieser Enge, in dieser Form zu gewöhnen?
Ich selber habe ja doch meine 2 Wochen circa gebraucht, also gerade die Zeit der unserer Segelvorausbildung in Lissabon habe ich dann doch gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Andere Kameraden, denen fiel das etwas einfacher. Ganz andere, die haben sich wahrscheinlich bis jetzt noch nicht so wirklich dran gewöhnt. Aber das war schon nicht einfach. Auch gerade dieses übereinander schlafen, abends dann sich da in die Hängematte reinkämpfen, das war doch oftmals auch eine Akrobatik, die man da an den Tag legen musste. Das war nicht immer einfach.
Gehört diese Erfahrung zu den Herausforderungen, mit denen man es hier an Bord der Gorch Fock zu tun hat? Das Leben zusammen auf sehr engem Raum?
Richtig, das Leben in der Gemeinschaft, auch Empathie entwickeln und auch auf den anderen eingehen können, selber sich vielleicht auch zurückstellen, um so auch einen reibungslosen Ablauf hier an Bord zu gewährleisten. Das sind doch 7 Wochen, da kann halt nicht jeder, sag ich mal, seinen Platz in Anspruch nehmen, den er halt zu Hause hat. Man muss da mit weniger leben können.
In welchen Momenten wird da einem das denn klar oder in welchen Momenten wird das deutlich, dass man da manchmal halt zurückstecken muss?
Ich glaube, jeder Mensch hat mal die Momente, wo er doch mal für sich sein würde und wo er doch mal Ruhe haben möchte, weil es einem gerade nicht gut geht. Oder viele hatten auch Heimweh oder die Momente hat man aber nicht. Ja. Und in solchen Momenten wird einem das dann klar.
Ja. Was macht man dann?
Ich war dann immer ganz froh, wenn ich mal Postenrettungsboje war, also ganz hinten im Schiff, wo man dann, sag ich mal, auf die See rausguckt. Und dann hat man so seine 2 Stunden, wo man dann auch mal seine Ruhe hat. Ja. Aber ansonsten gibt es das eigentlich hier auf dem Schiff nicht.
Das Leben auf engem Raum zusammen, mit Leuten, die man auch meistens nicht so gut kennt, eine große Herausforderung. Unter Deck, was ist die größte Herausforderung an Deck beim Segeln?
Beim Segeln selber ist natürlich das Aufentern zum einen immer wieder eine Herausforderung. Und jedes Mal, wenn man dann weiß, jetzt geht es gleich hoch, hat man dieses Kribbeln und konzentriert sich auf der einen Seite, er fokussiert sich, dass man natürlich sicher aufentert. Und zum anderen ist es dann auch die Manöver an sich. Also das Arbeiten an den Tampen, das an den Tampen ziehen, das gemeinsame an den Tampen ziehen, das ist eigentlich so die Hauptaufgabe am Oberdeck. Also aufentern und ja, das mit den Tampen arbeiten.
Und wenn dann so ein Manöver zum ersten Mal einigermaßen gut klappt und keiner der Segeloffiziere einem die Beine lang zieht?
Das ist ein schönes Gefühl. Das motiviert, das pusht, das gibt auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Das ist auch so eine Art Teambuilding. Also wenn man nach einem erfolgreichen Manöver dann auch gesagt bekommt, dass man das gut gemacht hat, dass das auch zeitlich schnell war, ja, präzise, sauber gearbeitet hat, dann klatscht man sich danach auch ab und hat ein Lächeln im Gesicht. Ne? Und das sind dann so die Momente, wo dann auch, sag ich mal, traurigere Sekunden oder wenn der eine oder andere mal nachdenklicher ist, die werden dann in solchen Momenten ja aus der Welt geschafft und jeder arbeitet für dieses Schiff und ja, freut sich schon fast wieder aufs nächste Manöver, ja, dass das genauso gut klappt.
Sie wollen Offizier werden bei der Marine, sind jetzt hier in der Ausbildung. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht diese Station Gorch Fock, dieses Gemeinschaftsgefühl, das Seglerische zusammen, all das, was Sie hier erfahren und lernen?
Ich finde das sehr wichtig. Man lernt hier verzichten zu können. Ja, man lernt hier auch über seine Grenzen hinauszugehen. Ja, es ist körperlich fordernd. Man muss da an diesen Tag, Stunden am Tag an diesen Tampen ziehen und prassen. Und das ist auch eine körperliche Herausforderung. Und ich glaube, später als Offizier, das, was man von seinen Untergebenen fordert, das sollte man selber auch mal erlebt haben. Und man sollte wissen, wo vielleicht ein Mensch auch seine Grenzen hat. Und hier selber erlebt man die, hier arbeitet man an der Grenze. Und das ist so eine Erfahrung, die würde ich auch nie wieder missen wollen. Und deswegen bin ich froh, hier auf der Gorch gewesen zu sein, hier 7 Wochen verbracht zu haben und nehme das auch als positives Bild, sage ich mal, für die Zukunft mit.
Wenn Sie jetzt hier von Bord gehen, was ist das Erste, was Sie machen wollen, was Sie sich vorgenommen haben, wenn Sie hier runtergehen von Bord?
Meine Freundin umarmen.
An alle Stellen, die stehende Wache wünscht der Besatzung einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 7.15 Uhr. Wir befinden uns auf der Position 54 Grad, 21 Minuten Nord und 007 Grad, 13 Minuten. Peilung und Abstand zur Helgoland 292 mit 24 nautischen Meilen. Wir haben eine Wassertiefe von 39 Meter und zurzeit steuern wir einen Kurs von 090 mit 3,3 Knoten. Seit gestern Morgen 7.15 Uhr haben wir 170 nautische Meilen zurückgelegt. Kommen wir nun zum Wetter. Wir haben eine Lufttemperatur von 8 Grad Celsius, eine Wassertemperatur von 7,5 Grad Celsius. Es ist zu 1/8 bewölkt und der Wind kommt aus 210 mit einer Geschwindigkeit von 20 Knoten, was 5 Uhr voranspricht. Die stehende Seewache wünscht der Besatzung einen schönen Tag in See. Ende der Durchsage.
Hallo.
Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen, kenn die Gesichter jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Komm raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei und die Welt hinter mir wird langsam klein. Die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orange Baumblätter liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.
Jeweils 6 oder 8 Soldaten reißen an einem der unzähligen Tampen. Mit aller Kraft ziehen sie, legen sich in die Seile, bevor sie wieder befestigt werden und beim nächsten Manöver wieder losgeworfen. Um die insgesamt 23 Segel der Dreimastbark zu setzen oder einzuholen, um die Stellung der Rahen zu verändern, eine halbe Stunde ist schnell vergangen, bevor das Schiff auf diese Weise den Kurs ändern kann. Und all das auch bei Sturm und bei schwerer See, wenn sich das Schiff auf die Seite legt oder von vorn nach hinten durch die Wellen stampft. Segeln auf der Gorch Fock, das ist Knochenarbeit.
Oh, stopp!
Vorlauf!
Oh, stopp!
Ei!
Grün euch!
Wir sind voll gesegelt los, was ist besetzt? Alle Vorstagsegel, alle Rahsegel auf Reut und Brahms, das Großstagsturmsegel, das Besatzstärkestagsegel sowie der untere Besatz. Torwerk nieder, sind sie besetzt, sind schon an Steuerbord.
Auf der Brücke steht Oberleutnant zur See Eleonora Mutscher, die trichterförmige Flüstertüte immer griffbereit. Einzige Frau unter den Dutzend Offizieren. Vor 7 Jahren ist sie nach dem Abitur zur Marine gegangen, selbst als Kadettin auf der Gorch Fock gefahren und hat seitdem davon geträumt, wieder zurückkommen zu können. Jetzt ist sie eine von 4 Segeloffizieren an Bord. Im Wechsel mit anderen führt sie auf der Brücke das Kommando, befiehlt aufzuentern, das Großsegel zu bergen oder die Fock aufzugeien, den Großtopp zu brassen, anzulufen oder abzufallen. Klingt kompliziert, ist es auch.
Also ich glaube, ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, dass ich das komplett alles kann, auf keinen Fall. Da ist noch richtig viel vor mir. Ich glaube, jetzt langsam kommt das Gefühl, wo man sich schon sicherer fühlt, wo man weiß, was kommt, wie man agiert. Und das ist jetzt 1 Jahr etwa. Aber der Weg ist noch lang.
Warum ist dieser Weg so lang?
Weil man das gut machen möchte und nicht nur gut. Man hat ja auch die Verantwortung, die komplette Verantwortung für alle Leute, die schlafen, gerade nachts. Und diese möchte man nicht nur gut machen, das reicht nicht. Sondern man möchte ihn bestmöglich machen, damit man zu jeder Zeit alle 200 Seelen auf diesem Schiff gut von A nach B bringt und die sich auf einen verlassen können. Und da es immer irgendwie Windeinflüsse gibt oder irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse, muss man richtig viel üben und immer noch was dazulernen. Ich glaube, da ist ja kein Ende in Sicht.
Vieles, was die Segelmanöver angeht, sind ja feste Routinen, die immer wieder eingeübt werden. Was ist trotzdem das Schwierige innerhalb dieses Regelwerks, doch zur richtigen Zeit das Richtige zu befehlen, das Richtige zu machen?
Das liegt an den äußeren Komponenten. Wenn der Wind oder wenn sich irgendwas an der Takelage verhakt, klemmt oder ähnliches, dann muss man erkennen, woran es liegt. Oder so Kleinigkeiten tauchen immer wieder auf, die man unerwartet hat, dass es an der Ecke geklemmt hat, die vorher noch nie geklemmt hat. Und dann muss man halt sehen, okay, wenn ich an dem und dem Tampen lose mache, könnte das alles passen. Und dann schicke ich da halt einer Jungs hoch und die machen das, dann läuft das wieder. Aber das ist immer unerwartet irgendwie.
Können Sie eine Situation schildern, die Sie als besonders schwierig in Erinnerung haben, die ungewohnt war, plötzlich vielleicht auftauchte?
Also ich erinnere mich daran, dass wir mit den Offizierenwärtern die Rolls geborgen haben und dann die Rolls auch gepackt haben und dass wir dann schon so eine Windstärken haben, dass da Menschen, die das nicht gewohnt sind und die vielleicht auch unerfahren sind, da schon zwischendurch an ihre Grenzen kommen. Und da muss man halt ganz klar entscheiden, wen schicke ich da hoch, schicke ich die noch hoch? Das ist schon eine schwierige Situation, wo man sich dann halt fragt, okay, was mache ich jetzt wirklich?
Die Rolls, müssen wir erklären, sind die Segel ganz oben und Sie schicken sie hoch da?
Ja, das muss einfach gemacht werden dann. Man greift natürlich auf die Freiwilligen zurück und auf die erfahrenen Leute, aber irgendwann muss man die Entscheidung treffen, schicke ich die jetzt hoch oder nicht. Ja, das ist schwierig, weil man nicht in die Köpfe reinschauen kann. Also ich selber würde dann hochgehen vielleicht, aber ich weiß auch, dass ich das gerne mag. Ich habe Gott sei Dank keine Höhenangst, aber ich kann halt nicht reinschauen in die Köpfe der Jungs. Und wenn die mir sagen, ihnen ist heute nicht danach, dann ist es halt ein ganz schwieriger Zwiespalt. Schicke ich sie hoch, weil sie vielleicht damit eine Erfahrung sammeln, die für sie auch wichtig ist, weil sie sich selbst überwunden haben und dafür, was sie sich mitnehmen können? Oder ist es etwas, was schon zu viel ist?
Als Frau hier an Bord zu dienen, ist das für Sie noch etwas Besonderes?
Für mich glaube ich nicht. Es gab schon vor mir weibliche Segeloffiziere und gar nicht wenige. Und auch für die meisten Kameraden ist es, glaube ich, kein großes Ding mehr, dass man hier als Frau agiert. Das ist sehr angenehm. Ich arbeite sehr gerne, auch in dem großen Männerkreis. Klar, es sind viel mehr Männer hier an Bord als Frauen. Und 50-50 ist, glaube ich, nicht so schnell zu erreichen. Das ist aber völlig in Ordnung. Und ich glaube, die Frauen, die sich hierfür entscheiden, die wollen das auch genauso. Wenn mir etwas nicht so ganz passt und das, ich sag mal, zu kumpelhaft ist und das nichts für mich ist, habe ich ja Gott sei Dank meine Kammer, da kann ich mich drauf zurückziehen und das wird, glaube ich, auch völlig akzeptiert. Und wenn ich dabei sein möchte und wenn ich da mit denen, weiß ich nicht, Fußball gucken möchte mit den Jungs, dann ist das auch völlig in Ordnung. Also ich glaube, ich störe da nicht. Ich glaube, die fühlen sich auch nicht gestört, wenn ich dabei bin. Und wenn ich merke, das ist jetzt ein absolutes Männerding, dann kann ich ja ganz klar gehen, dann gebe ich denen, glaube ich, auch den Freiraum, dass die mal unter sich sind. Ich glaube, das funktioniert gut.
Lagern noch einmal 23 Segel, genau das gleiche Segelgestell, was wir oben auch jetzt gerade angeschlagen haben. Verschiedene Segelstoffe, die wir brauchen halt, um verschiedene Sachen dann zu nähen oder zu flicken. Wenn wir das reparieren können hier an Bord, dann wird es abgeschlagen oben, dann kommt das erst aufs Mitteldeck, da haben wir dann die Fläche, um das einmal komplett durchzusichten. Dann markiere ich mir die Stelle, dann kommt das hier unten runter. Dann ist es hier recht voll drin, weil so ein paar Quadratmeter halt an Segel hier unten liegen und dann wird das genäht. Ja. Auch so ein Segeltuch ist irgendwann nach der Zeit auf und brüchig oder die Nähte reißen und dann passiert das halt. Das ist ganz normal.
So stellen wir Landratten uns einen Seemann vor. Groß, blond, breitschultrig, den rötlichen Vollbart sorgfältig gestutzt. Nach seiner Lehre zum Segelmacher wollte Jan Palm unbedingt auf die Gorch Fock, hat sich deshalb für 4 Jahre bei der Marine verpflichtet. Inzwischen ist er über 5 Jahre an Bord und die Arbeit an der alten Nähmaschine unter Deck nur eine von vielen Aufgaben für den Obermaat. Was eine Leidenschaft ist, das sieht man, sobald gesegelt wird, wenn Jan Palm im blauen Fliegerkombi und Klettergurt in die Wanten steigt, verantwortlich für die Takelage am Großmast. Und damit auch für die Kadetten und die Mannschaften, die hoch über dem Deck in den Rahen arbeiten.
Ich liebe es sehr, halt oben zu stehen, naja, dann die Segel zu setzen. Das schon, würde ich schon sagen, ist so meine Hauptaufgabe und auch das, was ich wirklich richtig gerne mache.
Das sieht von unten schon spektakulär aus. Wie erklären Sie jemandem, der das noch nicht erlebt hat, wie erklären Sie dem das Gefühl, wenn Sie da oben auf irgendeiner Ra gerade an einem Segel zugange sind?
Das kann man recht schwierig erklären. Wir hatten ja hier einen Decksmeister, der hat mal gesagt, 47 Meter in der Länge. Stellt man das in die Höhe, bleibt es immer noch 47 Meter. Aber das halt erstmal so richtig zu visualisieren, 47 Meter, ist für einige schon eine Herausforderung. Gut, dann noch ein Segel zu packen bei Wind und Wetter. Der eine mag es, der andere nicht. Mulmig ist mir auch im Magen, aber ich mache es halt gerne. Und das Schiff wackelt hin und her, da oben ein bisschen mehr noch als unten.
Aber Ihnen ist auch immer noch mulmig.
Also mir ist nicht mulmig, ich habe Respekt davor, aber keine Angst. Ich habe zwei gesunde Hände, mit denen ich mich festhalten kann. Wenn man das hat, dann ist es die halbe Miete.
Sie haben regelmäßig Offizieranwärter an Bord. Männer, Frauen, die mit der Segelei meistens noch nicht allzu viel zu tun haben. Sie als erfahrener Mann hier an Bord, wie begegnen Sie jungen Leuten, für die das alles ganz neu ist?
Also zunächst sollte man sich immer im Klaren darüber sein, auch trotz dessen, dass die Kameraden und Kameradinnen gerade aus der Schule gekommen sind, dass das hier kein Kinderspielplatz ist. Viele, oder zumindest hat man den Eindruck, es kommt so vor für den einen oder anderen, als ob das hier eine Klassenfahrt wäre. Es kann gefährlich werden. Die sollen immer wissen, was sie tun gerade. Wenn sie es nicht wissen, dann können sie fragen. Man nimmt sie an die Hand und dann führt man sie vom Anfänger halt zum Amateur.
Wie machen Sie denen das ganz praktisch klar, dass das hier kein Scherz ist und kein Kinderspielplatz, wie Sie sagen, sondern dass das schon eine ernste Sache ist, bei der man bestimmte Regeln beachten muss?
Wenn wir jetzt zum Beispiel Las Palmas nehmen. Las Palmas stellt man sich so vor, schönes Urlaubsziel, 30 Grad. Wir fahren dann raus. Wenn wir Glück haben, haben wir halt erstmal keine Welle, keinen Wind oder wenig Wind. Wenn wir dann die Segel setzen, dann ist natürlich alles immer so schön, ach ja, es hat ein bisschen was von Clubschiff. Wenn es dann ein bisschen windiger wird und ein bisschen stürmischer, dann werden doch die Augen groß bei den Offiziersanwärtern oder bei den jüngeren Kameraden, die hier an Bord kommen. Und dann ist es halt wichtig, dass man auf die Erfahrenen einfach hört, denn die wissen, was sie tun.
Was muss man am meisten beachten?
Also nach wie vor gilt ja immer noch die Regel, eine Hand für sich, eine Hand fürs Schiff. Das sollte man nie vergessen. Sich immer festhalten. Respekt gehört immer dazu. Der eine oder andere hat sicherlich auch ein bisschen Angst, das erste Mal, wenn er hochgeht. Aber die meisten, wenn die einmal oben gewesen sind, sagen, ach Mensch, die Aussicht, die ist doch schön.
Müssen Sie da manchmal auch ein bisschen härteren Ton anschlagen, damit die Kameraden begreifen, um was es jetzt gerade geht?
Na klar, das bleibt nicht aus. Also wir sind immer noch ein militärisches Schiff. Man versucht immer, das Tempo zu steigern. Am Anfang ist man immer noch nett, man sagt einiges zweimal, aber beim dritten Mal ist dann der Ton ein bisschen schärfer. Ja, dann muss das gemacht werden, was halt gesagt wird. Und das halt auch oben in der Takelage.
Und dann sind die 6-7 Wochen an Bord, segeln das Schiff mit, jetzt auf der letzten Ausbildungsfahrt durchaus auch mal bei ordentlich Wind und ordentlich Seegang, in der Biskaya beispielsweise. Wie erleben Sie die jungen Offizieranwärter, wenn die durch diese Wochen gehen?
Die sind halt sehr wissbegierig. Lernen auch, dann kommt so ein leichtes Tief, dann muss man mal ganz kurz wieder die Zügel anziehen, dann geht's wieder steil nach oben und zum Ende der Reise ist es halt meistens so, dass die dann auch von sich aus sagen, Mensch, jetzt bringt das Spaß, jetzt könnte ich auch noch mal so 2 Monate länger mitfahren. Dann haben wir unseren Job richtig gemacht.
Das Leben ist hier nicht gerade einfach an Bord, es gibt nicht sehr viel Platz für jeden, sowas wie Privatsphäre gibt es hier kaum. Es ist eng in den Kammern, in den Unterkünften. Ist das ein bisschen der Preis, den Sie zahlen müssen fürs Segeln, dafür, dass Sie an Bord sein können? Oder ist das eigentlich auch etwas, was für Sie dazugehört zu dem Leben hier an Bord?
Die einzige Privatsphäre, die ich habe, ist quasi, wenn ich zum Toilettengang gehe und die Tür hinter mir zumache. Ansonsten habe ich nur meine Hängematte. Bei mir ist es jetzt so, wir haben Schlafkojen bei uns. Da können wir den Vorhang zuziehen, dann kann ich auch auf meinem Laptop nochmal einen Film gucken, abends kann nochmal lesen oder so, dann kommt man so ein bisschen runter. Viel Platz ist das allerdings auch nicht. Ich denke, alle, die das gerne machen und mit Herz dabei sind, die nehmen diesen Preis halt gerne in Kauf.
Die hohen Masten und der schlanke Bug ziehen immer wieder uns auf See. Die Angst, die mancher einst im Herzen trug, verging wie die Seekrankheit in See. Der Bootsmann ist nicht immer angenehm, gefürchtet ist auch mancher Mart.
und ist auf eurer Nähe oft recht unbequem. Im Herzen ist doch jeder Kamerad. Weiß ist das Schiff, das wir lieben. Weiß seine Segel, die sich blickt. Stets hat der Wunsch uns getrieben. Hoch vom Mast, weit auf die See hinauszusehen. Hoch vom Mast, weit auf die See hinauszusehen.
Einmal ganz kurz, pass auf, einen kurzen Vorschlag habe ich zu machen. Und wir stolpern da jedes Mal drüber. Und zwar dieses und in der ersten Strophe, das lassen wir einfach weg. Und zwar nicht und ist ihre Nähe aufrecht unbequem, sondern wir singen ist auch ihre Nähe aufrecht unbequem. Okay, hat das jeder? Gut, also, anstrengender Tag heute wieder gewesen, aber wir haben viel geschafft, denke ich mal. Und jetzt haben sich alle den Feierabend verdient. Gut, vielen Dank.
So ganz sicher war sich Kapitän zur See Helge Risch wohl nicht, als er seine Leute dazu bewegen konnte, gemeinsam das Gorch-Fock-Lied einzustudieren. Als der Kommandant die Besatzung dazu zusammenrufen lässt, als er anbietet, das Lied einmal selbst vorzusingen, als er gesteht, dass ihn das auch Überwindung kostet, da spürt man, dass Helge Risch zwar vieles befehlen kann, dass ihm aber mehr daran gelegen ist, die Männer und Frauen zu überzeugen, mitzunehmen. Segeloffizier war er schon auf der Gorch-Fock, später erster Offizier. Seit einem knappen Jahr trägt der 49-Jährige nun die Kommandantenmütze.
Ich glaube, das ist ein Kommando, das viele natürlich auch ein bisschen romantisch verklären von außen, aber das für viele schon einen ganz besonderen Reiz hat. Und in der Tat ist es auch so. Es ist seemännisch eine ganz besondere Herausforderung, denn so viele große Segelschiffe gibt es nicht mehr auf der Welt. Und die Verantwortung anvertraut zu bekommen für so ein Schiff ist schon eine tolle Sache. Aber was für mich das Wesentliche ist, ist die Arbeit mit jungen Menschen. Was kann es Schöneres geben, sage ich mal. Und deshalb kann ich sagen, ja, es ist was ganz Besonderes für mich.
Erkennen Sie sich wieder, wenn Sie in die Gesichter von jungen Offizieranwärtern schauen, die hier an Bord kommen zum Lehrgang?
Ja, das tue ich, allerdings. Denn ich kann Ihnen sagen, das ist so, auch ich hatte da, und das ist, geht jedem so, als junger Mensch hat man ganz ambivalente Gefühle, wenn diese ganzen Eindrücke auf einen einstürmen, und man sich selber auch überwinden muss und dann hinterher das Gefühl hat, man hat es geschafft und ist stolz auf die eigene Leistung. Und ich schaue dann in die Gesichter, dann ist es ganz natürlich, dass ich mich da erinnert fühle. Und das ist eigentlich auch ganz schön, weil auch das eine ganz tolle Emotion ist, ja, wenn man das feststellt und sehen kann. Aber eben darüber hinaus ist man eben mittlerweile so, ich sag mal, gereift in der Verantwortung und geht die Dinge so rational an, dass man dahinter natürlich viel mehr, als man das früher eigentlich als junger Mensch wahrgenommen hat, ich sag mal, so den Kern dieser Ausbildung erfasst. Das ist natürlich auch ganz klar.
Dass er einen heiklen Posten übernimmt, war ihm klar. Nach dem Tod der Kadettin, der auch Erinnerungen wachrief an einen weiteren Todesfall 2 Jahre zuvor. Als ungerecht und als unfair empfand er so manches, was über angebliche Ausschweifungen und übermäßigen Drill geschrieben wurde. Unterstützt, mitkonzipiert und umgesetzt hat er dagegen, was in der Ausbildung und in der Sicherheitstechnik an Bord verändert wurde seither. Die Besatzung wird heute intensiver im Umgang mit den Kadetten geschult. Die angehenden Offiziere trainieren vorher an einem Übungsmast. Und wer hoch in die Takelage geht, der muss sich noch öfter und noch besser sichern als bisher.
Was mich insgesamt freut, ist, dass die Marine ganz bewusst, auch in schwieriger Zeit, an dem Ausbildungsmedium Segelschulschiff festgehalten hat. Weil ich davon überzeugt bin, dass die Dinge, die hier ausgebildet werden, sowohl die, ich sag mal, Praxis und die Theorie, die ausgebildet wird, das heißt, den Umgang mit den Elementen in einer Umgebung, die berufsbildend sein wird und berufsprägend sein wird für den jungen Offiziernachwuchs, der ja auch zur See fahren soll. Aber auch, ich sag mal, die charakterliche Weiterentwicklung, Teamgeist, Kameradschaft, füreinander da sein, die eigenen Stärken und Schwächen, aber auch die meines Gegenüber einschätzen zu lernen und wo sind die Grenzen. Das sind Erfahrungen, die sind heute noch genauso aktuell, wie sie es vor 50 oder 100 Jahren waren. Und dafür ist es ein sehr authentisches und sehr glaubhaftes Medium, dieses Segelschulschiff. Und diese Änderungen, die stattgefunden haben, haben also mit den Inhalten gar nicht so viel zu tun. Und das ist für mich das Bemerkenswerte. Aber die Ausprägung, wie wir es machen, die muss natürlich immer wieder, und das wird auch in Zukunft so sein, ich plädiere dafür und arbeite auch dafür, immer wieder überprüft werden. Man muss sich immer wieder selber in Frage stellen und schauen, ist das, was wir tun, und vor allem das, wie wir es tun, Ist das zeitgemäß? Gibt es Dinge, die man verbessern kann? Wenn man das tut, ich denke mal, dann hat dieses Schiff noch sehr, sehr lange seinen Platz in der Ausbildungslandschaft der Marine.
Sie betonen dieses Element von Teamgeist und was man in der Bundeswehr ja traditionell Kameradschaft nennt, füreinander einstehen, miteinander arbeiten, an einem Strang ziehen. Warum lernt man das an Bord der Gorch Fock so besonders gut?
Ja, ich denke, im wahrsten Sinne des Wortes, man müsste da fast zwei Sprichworte nehmen. Entweder alle sitzen in einem Boot oder alle ziehen an einem Strang. Und beides findet hier im wörtlichsten Sinne statt. Sie sehen auf einem Segelschiff, auf jedem Schiff, aber auf einem Segelschulschiff natürlich ganz besonders, dass alles, was Sie hier an Bord durchführen, letztendlich eine Gemeinschaftsleistung ist. Vom Kapitän bis zum Matrosen trägt jeder seinen Teil zu dieser Aufgabe bei. Und wir haben ja ganz bewusst auf dem Segelschulschiff Gorch Fock auf Automation verzichtet. Das heißt, die gesamte Takelage wird bewegt durch die Männer und Frauen, die hier als Lehrgangsteilnehmer eingeschifft werden. Das heißt, die sind hier nicht drittes Rad am Wagen. Jemand, der unterrichtet wird, aber man könnte sehr gut auch ohne ihn klarkommen, die sind vom ersten Tag an Teil der Besatzung. Und ohne die geht es nicht. Und weil es so ist, dass es ohne die nicht geht, müssen sie keine künstliche Ausbildungsumgebung schaffen, sondern das Schiff an sich ist ein Lehrmeister und den muss ich dann nur pädagogisch und methodisch sinnvoll einsetzen, damit ich den Einzelnen nicht überfordere, damit ich ihn immer wieder vor neue Aufgaben und Herausforderungen stelle, aber nicht überfordere und ihn dabei begleite. Und dann kann ich feststellen, wie sich Menschen unheimlich schnell, unheimlich positiv weiterentwickeln können.
Und das tun Sie innerhalb von 7 Wochen, die Sie hier an Bord verbringen im Rahmen eines Lehrgangs. Wie würden Sie beschreiben, wie das die jungen Menschen, jungen Männer, jungen Frauen, die hier an Bord kommen, wie sie diese Erfahrung Gorch Fock verändert im Laufe der Wochen? Was beobachten Sie da?
Ich beobachte zunächst einmal, und wir beginnen ja die Ausbildung immer mit einer Segelvorausbildung im Hafen, dass da häufig eine Crew an Bord kommt, die noch gar keine Crew ist. Und dann sehe ich auch sehr viele fragende Gesichter, durchaus auch die kritische Frage, was soll das hier überhaupt, warum muss ich das machen, das ist doch altmodisch, Segelschiffe fahren doch gar nicht mehr. Und dann schon in der ersten Woche, wenn Sie merken tatsächlich, Mensch, hier kann ich was bewegen, hier kann ich mich als Einzelner einbringen und kann auch für meinen Kameraden einstehen, wenn er zum Beispiel im Moment die Fitness nicht hat, wenn er andere Dinge hat. Und dann merkt man sehr schnell ein Umdenken, dann merkt man sehr schnell, man sieht das auch an den Gesichtern, sehr schnell. Und am Ende ist es letztendlich so, dass aus vielen Individuen eine Gemeinschaft geworden ist. Und das merkt man dann auch schon, wie Menschen sich miteinander sozialisieren, wie sie diese Teams bilden miteinander. Und dann feststellen, gemeinsam schaffen wir mehr als einzeln.
Wir kennen Sie als Kommandant auf der Brücke, dass aus diesem zusammengewürfelten Haufen Offizieranwärter schon in der Zwischenzeit richtig eine Crew, eine Wache, eine Mannschaft geworden ist.
Das sehe ich letztendlich am Verhalten an Deck, Verhalten bei der Arbeit. Wenn ich mich persönlich freue, ist, wenn die Ausbildung so weit gelaufen ist, dass Manöver ohne viel Aufhebens, ohne laute Stimmen an Oberdeck, ohne viel Drumherum und Tovabo entsprechend stattfinden. Denn das zeigt dann letztendlich, dass die Botschaft, dass die Kernbotschaft angekommen ist und dass die verinnerlicht ist.
Morgens um 8:30, ein Rinderfilet nach dem anderen landet in einer riesigen Bratpfanne. Am Ende sind es über 100 Portionen. Für doppelt so viele braten sie, wenn die Kadetten an Bord sind, in einer engen Kombüse im hinteren Teil des Schiffs, zu sechst. Frühstück, Mittagessen, Abendbrot. Dazu der sogenannte Mittelwächter für die, die um Mitternacht auf Wache ziehen. Ein Bäcker sorgt die ganze Nacht dafür, dass morgens frische Brötchen auf dem Tisch stehen, donnerstags und sonntags außerdem Kuchen. Christian Henkel wirft einen Blick auf den Soßenansatz für die Rinderfilets, schiebt Metallbehälter mit Gemüse in den Dämpfer. Den Salat für mittags haben sie schon in der Nacht gewaschen und geschnitten und Schokoladenpudding gekocht. In einem Hotel in Brandenburg hat der Koch gelernt, sich nach dem Wehrdienst entschieden, länger zu bleiben und auf die Gorch Fock zu gehen, inzwischen als Unteroffizier. Durch die offene Kombüsentür wirft der Smoot einen Blick hinaus aufs Wasser.
So wie es momentan ist, liegen wir wirklich eher ruhig, ein bisschen hin und her schaukeln. Aber wenn wir wirklich auf einer Seite liegen, die Wellen quer zur See kommen, ist es schon anders. Denn fliegt alles durch die Kombüse, Schränke reißen auf und. Das ist eher das Problem. Nicht mal das Essen zu kochen, sondern wirklich mit den Naturgegebenheiten klarzukommen. Das ist schwierig.
Welche Art von Seegang ist denn am schwierigsten?
Zum Anfang hatte ich persönlich totalen Hass aufs Rollen, immer von links nach rechts zu schaukeln. Ne? Da war mir das Stampfen lieber, wenn es von vorn nach achtern geht. Aber man gewöhnt sich dran. Mensch ist ein Gewohnheitstier, wirklich, kann man nicht anders sagen.
Und man kann auch kochen, wenn das Schiff richtig Schräglage hat.
Ja, ist möglich, auf jeden Fall. Man muss dann einfach wieder schnell sein, weil man nicht die erforderlichen Mengen auf einmal kochen kann. Muss dann alles 2-3 Mal machen, weil die Schräglage das eben so bedingt, dass ich Töpfe nur statt 5 Liter nur noch 1 Liter oder 2 reinbekomme in die Töpfe.
Es heißt ja immer, dass der Smoot mit zu den wichtigsten Leuten an Bord gehört. Wie sehen Sie das?
Also ich denke schon, dass das auf jeden Fall dazugehört, wenn wir zum Mittag runter in die Messen gehen, in unsere U-Messe. Denn ja, man kriegt immer Sprüche an den Kopf, aber man weiß eigentlich selber, sie meint es nicht so. Es ist einfach nur das Thema zu dem Zeitpunkt und eben die größte Pause, die sie am Tag haben, wird drüber geredet. Und was gibt's heute Abend, was ist morgen früh, gibt es da wieder eine Eierspeise und. Mal sagen die Leute, es schmeckt ihnen super lecker, aber es gibt natürlich auch Tage, wo sie sagen, oh, heute hat es mir einfach nicht geschmeckt. Ich kann es mir auch gut vorstellen, dass einige sagen, ach, ich freue mich auf die nächste Mahlzeit einfach nur und bis dahin halte ich durch, sind wieder nur ein paar Stunden.
Sie kochen hier nicht nur für die Besatzung, sondern Sie kochen, wenn Sie in Auslandshäfen zum Beispiel sind, häufig auch für hohen Besuch, den Sie hier an Bord haben, den der Kommandant an Bord hat. Was müssen Sie da alles machen?
Direkt für die Leute, die der Kommandant einlädt. Das sind immer 7 Gäste, die am ersten Tag hat, wo wir irgendwo einlaufen. Da kochen wir dann immer ein 4-Gänge-Menü. Also auch wirklich edle Sachen. Ja, da wird auch eigentlich nicht gespart. Bisher haben wir nur positives Feedback bekommen, auch von unserem Kommandanten, der sogar gesagt hat, dass wir uns immer weiter noch gesteigert haben. Macht schon Spaß für hohe Admiräle, Generäle, Minister, Leute aus dem Königshaus und so weiter zu kochen. Das motiviert uns immer wieder.
Was steht jetzt noch an bis mittags?
Bis mittags? Boah, eigentlich nichts weiter. Wir sind gut in der Zeit mit unserem Essen, ziehen das durch und dann ja, wird gekocht, wird geputzt und dann ist Feierabend für heute, ist Sonntag.
Show, ich bin ne Jong, acht am Plattenspieler und so delig, ob es dort der BKZ ne Liegedeler. Doch es verschieden, wo der B, was ich spiel. Wie uns im Norden, hey, dat nicht Disco, sondern Dance, aber delig, Krakee, fehl platt in dat Mikrofon. Wird nicht Juden Norden, ist das schwer, tut das Bone. Bone, Anne, wo der Kant, und wie all. Und da schnappt man nun mal so. Hör mal, Becken, Tau, Hummel, Hummel. Ich bin Rute, Schipp, Meister, bin aus der anderen Nordisch bei Nacht.
Weißt du überhaupt, was das Leben hier so bringt? Was das regulär bedeutet, wenn das Schicksal dir klingt? Und du morgens deine Stuhlen auf dem Küchentisch vergisst, aber du die ganze Show sehst bei Blumen. Und was vermisst, das ist nicht so leicht, wie du meinst, mir Jung. Das ist ne Schiedpuckelei und die merken rum. Hab genug, sagt man sich und gibt sich selten auf die Schnauze. Und wenn wir uns mal hauen, dann holst du in die Pauze. Pauze, Jung, war bei uns nie so ein Thema. Modern 6 Politiker, die kommen und die gehen mal. Wichtiger, mir Jung, merkst du ja ohne Wachs. Die im Süden essen Stäbchen und wir essen Lachs.
Neulich, wuhuhuhu, das ist mein Nature, neulich, wuhuhuhu. Tobi und das Bo. Bo, bitte melden.
Yo, hier kommt Disco.
Bis Samstagnacht wie bei John Travolta. Holter die Polter, der Basspump ist Obervolta.
Hello people, we are here. In one hand a micro in the other a beer. We hear our music very loud. Hey girlie, do you wanna be my Braut?
Nachtfieber, Nachtfieber. Hier bei uns im Norden. Oh yeah.
Natürlich verführe ich dich romanisch. Panische Tanzage voll in Rage.
Bei unserer Trommelfellmassage. Keine Blamage in dieser Passage.
Denn die Disco-Kugel, Tobi Tob, läuft immer, wenn ich am Mikrofon probe.
Und der Laserdancer am Propo steht mir aber dann die Show.
Nein!
Ein wenig zu groß geraten wirkt der lange Uniformmantel an Lisa Becker. Auf ihrem Ärmel ist der gelbe Stern der Offiziersanwärter aufgestickt. Das schwarze Mützenband mit der gelben Aufschrift Segelschulschiff Gorch Fock flattert im Wind, die schwarzen Schuhe glänzen. Auch Lisa Becker hat in den vergangenen Wochen unter Deck ihre Hängematte gespannt, hat an Tampen gezerrt, hat in den rahen Segel gepackt und zeigt mir jetzt einen der wenigen Orte, an denen man für ein paar Stunden etwas Ruhe finden kann, als Seeposten ganz vorne am Bug des Dreimasters. Um zu melden, wenn am Horizont ein Schiff auftaucht oder ein Seezeichen, auch dort sichern sich die Kadetten immer mit einem Karabiner, und zwar aus gutem Grund.
Je nachdem, wie das Wetter ist, macht es auch Spaß. Wenn es halt Sturm ist oder Regen, dann ist es halt schon unangenehm und wirklich richtig nass hier vorne. Also hier gehen die Wellen immer komplett drüber. Aber wenn man dann irgendwie mal tagsüber hat und da springen Delfine rum oder so, dann ist das Ganze schon wert. Also es macht schon Spaß dann.
Nach 7 Wochen an Bord der Gorch Fock, wie fällt Ihre Bilanz aus?
Also grundsätzlich schon positiv. Also mir hat das schon wirklich gut gefallen. Ich bin auch nicht so anspruchsvoll, was jetzt diese Lage mit den Hängematten und den Schränken angeht. Das macht mir jetzt nicht so viel aus. Ich muss auch sagen, in den Hängematten schläft man gut, weil ich kann mir vorstellen, bei dem Seegang in den Betten, das muss schon sehr schmerzhaft sein, wenn man dann immer von einer Seite auf die andere rutscht. Und am Anfang, der erste Tag, die erste Nacht, das war schon schlimm. Muss ich sagen, also ich habe mich echt oft übergeben müssen und es ist auch wirklich dann schwer, sich auf den Beinen zu halten und dann wirklich auch noch mal aufzustehen und dann noch mal zur Segelwache zu gehen, obwohl es einem schon nicht gut geht. Aber wenn man das mal überwunden hat, dann ist es schon wirklich angenehm.
Das heißt aber auch, es braucht eine ganze Weile, bis einem hier, wie sagen Sie das?
Seebeine
gewachsen sind.
Ja, das dauert schon. Also am Anfang, wie gesagt, die ersten 2 Tage, da waren locker die Hälfte unserer Crew war da nicht einsatzfähig, wirklich.
Wie war das für Sie, als Sie das erste Mal dann hier wirklich draußen auf See in den Mast sollten?
Ein bisschen mulmiges Gefühl hat man immer. Ich bin aber auch auf der zweithöchsten Rah, also schon ein gewisses Stück. Und es war das erste Mal, war glaube ich auch tagsüber, das war schon ungewohnt. Man klettert dann zum Beispiel einfach nur ein Stück, dann merkt man, es kommt eine Welle in die verkehrte Richtung, dann hält man sich nochmal fest. Aber es wird auch kein Druck gemacht. Also man hat am Anfang das Tempo langsam gesteigert, dass wir zuerst nicht so schnell hoch mussten. Und man gewinnt auch die Sicherheit. Also ich habe letztens noch überlegt, dass wir gepackt haben. Also wie ich mich da in meiner Sicherung da bewegt habe, hätte ich mich nie getraut vorher. Also das hat mich selbst dann überrascht, wenn ich da gedacht, so ja. Ich hänge quasi über dem Abgrund. Aber es ist schon, man vertraut dem dann mittlerweile doch schon. Also es sind auch fast alle Kameraden jetzt schon mal ganz oben gewesen und haben da mittlerweile gesagt, okay, es ist nicht für alle schön oben, aber es ist doch irgendwo auszuhalten.
Gibt es einen Moment, den Sie als besonders schwierig in Erinnerung behalten werden?
Die erste Segelwache. Das war das Schwierigste, sich überhaupt auf den Beinen zu halten. Und dann haben wir noch ein Manöver gefahren, zwar noch ohne Segel. Das ist eigentlich, jetzt heute wird man drüber lachen, weil es wirklich sehr einfach geht. Aber da war die Hälfte nicht da, weil es halt einfach körperlich nicht ging. Ich war dann wirklich überhaupt froh, dass ich diese 4 Stunden überstanden hatte und in mein Bett wieder konnte. Das war wirklich dann schon hart. Da dachte ich, wenn das jetzt die nächsten 5 Wochen so bleibt oder die nächsten 7 Wochen, dann wird das schon haarig. Aber es muss.
Und wie verändert sich das dann? Oder was verändert sich?
Einmal die Seekrankheit, die geht ganz schnell weg. Dann ist es einfach körperlich schon nicht mehr. Dann gewöhnt man sich an den Schlafrhythmus. Man kann auf See dann auch irgendwann, kann dann auch mitten in der Mittagspause schlafen, nutzt dann jede Gelegenheit, sich auszuholen. Und wenn sich das ein bisschen eingespielt hat mit den Hängematten aufhängen, das geht schneller, die ganzen Abläufe gehen schneller und man gewöhnt sich auch mit den Kameraden dran. Also wenn sich alle ein bisschen Rücksicht nehmen aufeinander, dann spielt sich das ein und dann passt das irgendwann schon.
Was nehmen Sie für sich mit für Ihre weitere Ausbildung?
Na, zum einen, dass man halt gegen Stress, dass man wirklich immer ruhig bleiben muss. Das ist wirklich einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass man da nicht irgendwie hektisch wird oder irgendwie den Umgangston ein bisschen sich nicht mehr korrekt verhält so gegenüber den Kameraden. Und dass man eigentlich auch mehr aushalten kann, als man denkt. Also wir haben die Tests geschrieben, wir haben wirklich zum Teil viel zu lernen gehabt, viele Sachen auf einmal, und dass das doch irgendwie zu handeln geht. Dass man, wenn man das ein bisschen sich aufteilt und es auch möglich ist, auch mit dem wenigen Schlaf, das passt alles irgendwie.
Auf was freuen Sie sich jetzt am meisten, wo die Zeit an Bord der Gorch Fock zu Ende geht?
Auf ein richtiges Bett mit einer richtigen Decke, weil wir haben nur die Pferdedecke mit so einem Bezug und dann rutscht die Pferdedecke im Bezug oben und einfach eine richtige schöne Decke und ein eigenes Bett und eine Tür, die man zumachen kann.
Alle Mann an die Brassen, die Kadettenausbildung auf der Gorch Fock. Das war das Wochenendjournal an diesem Samstag. Wenn Sie mögen, können Sie die Sendung in den nächsten Tagen auch noch einmal im Internet nachhören unter dradio.de. Hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit der Sendung Klassik, Pop etc. Heute von und mit Ralica Nikolov vom Klavierduo Grau Schumacher. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasper Barenberg.